Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Wir sind drei Frauen aus drei unterschiedlichen Fachgebieten, die dir zeigen wollen, wie einfach und verständlich, ganzheitlich und nachhaltig Gesundheit geht. Wir verbinden dabei Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit in unserer Gesundheitsformel und möchten dir in diesem Podcast zeigen, wie diese Elemente dich gesund und glücklich machen können. Wir, das sind Dr. Petra Pracht, Mira Flatt und Samira Knott. Zusammen haben wir die Lifestyle-Marke Fayo gegründet. Mit diesem Herzensprojekt verfolgen wir die Vision, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich über Gesundheitsthemen zu informieren, um so selbstbestimmt entscheiden zu können, wie man gesund und glücklich leben möchte. Der Dschungel der Diäten und gehypten Ernährungstrends nimmt immer mehr zu, sodass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man darf oder soll oder eigentlich wirklich noch mit gutem Gewissen essen kann. Ketogen, Paleo, Atkins, High Carb, Low Carb, No Carb, uiuiui, die Liste ist lang. Dr. Petra Pracht erzählt uns heute aus ihrer jahrelangen Erfahrung, worauf es bei einer gesunden und ausgewogenen Ernährung wirklich ankommt, was sie von den einzelnen Trends hält und wann sie vielleicht auch mal eine Diät verordnet und warum es wirklich wichtig ist, dass wir alle Makronährstoffe zu uns nehmen. Wie immer freuen wir uns total, wenn du hier bei iTunes den Podcast abonnierst und uns einen Kommentar sowie eine Bewertung da lässt. Schau doch gerne auch auf Instagram bei fayo_official vorbei. Dort wird passend zur Folge heute ein Post erscheinen, unter dem du deine Fragen stellen und deine Anregungen mit uns teilen kannst. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo ihr zwei.
Hi Samira, hallo Mira.
Hallo Petra. Ja. Schön, dass ihr heute uns zuhört. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht.
Mit der Frau Pracht haben wir das mal mitgebracht in diese Runde.
Genau, wir beschäftigen uns heute mit Ernährungstrends und warum es so wichtig ist, dass wir uns ganzheitlich und vollwertig ernähren und nicht Kohlenhydrate, Proteine oder Fett außen vor lassen, weil alles ist ganz wichtig für uns.
Beziehungsweise, was ist mit diesen ganzen Trends oder auch Verteufelungen der wichtigen Makronährstoffe eigentlich so auf sich hat? Und deswegen sind wir ganz beglückt, dass wir hier eine Expertin in der Runde haben, nämlich die liebe Petra, die schon jahrelange Erfahrung hat mit der lieben Ernährung und auch wie unsere Nahrung uns heilen kann, hat schon zahlreiche Patienten damit beraten und auch erfolgreich in die Gesundheit zurückgeführt. Und das ist eben ihr absolutes Spezialgebiet und deswegen ist es ganz, ganz spannend, einfach mal über diese Trends mit Petra zu sprechen und genau das wollen wir heute machen. Und ich würde sagen, wir stellen einfach ganz fleißig Fragen, nämlich auch das, was uns so in unserem Alltag begegnet, ist nämlich tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten, dass ganz viele junge Frauen vor allem, die jetzt auf ihre Sommerfigur hinarbeiten, diverse neue Trends so ausprobieren. Und das heißt unter anderem, verzichte auf Kohlenhydrate, esse mehr Fett, weniger hier, High Carb, Low Fett. ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle heißen. Liebe Petra, was sagst du denn eigentlich dazu?
Es ist ganz klar, wenn irgendeine Diät angeboten wird, wo beispielsweise auf Verzicht von Kohlenhydraten hingewiesen wird oder empfohlen wird, dann nehmen tatsächlich diese Frauen, die dann jetzt eine wunderbare Figur haben wollen, tatsächlich erstmal richtig ab. Und es macht es ja auch so schwierig, diese Frauen dann wieder davon abzubringen, dass es gar nicht gesund ist. Also eine reine kohlenhydratfreie Ernährung ist die große Katastrophe. Das Ganze begann im Übrigen, meine Güte, da war ich selbst noch so eine ganz junge, da war ich, weiß nicht, so 13, 14, 15 mit der Atkins-Diät. Und die Atkins-Diät, das war damals die Sensation, weil tatsächlich die Menschen, die diese befolgt haben, die haben abgenommen wie ein Abreißkalender. Und wisst ihr, was das Tolle dabei war? Lachst du jetzt wegen des Abreißkalenders oder was?
Das habe ich mir gerade schön vorgestellt.
Okay. Die haben gegessen ohne Ende. Und was haben die gegessen? Also damals, wie gesagt, ist ja schon lange, lange her, da gab es dann Eisbein. Und dann gab es irgendwie russische Eier. Ich kann mich noch erinnern an so einen Bekannten, der extrem übergewichtig war und der unheimlich gerne deftig gegessen hat und fett gegessen hat. Und der hat dann angefangen, diese Atkins-Diät zu machen. Und er hat wirklich in einer kurzen Zeit ganz viele Kilos abgenommen. Das Problem ist nur, dass diese Ernährungsweise natürlich große Katastrophe für den gesamten Stoffwechsel ist, weil ganz klar, und das würde ich gerne jetzt als Statement schon mal am Anfang sagen, wir brauchen vollwertige Kohlenhydrate, hat nichts mit dem Haushaltszucker zu tun oder mit isoliertem Fruchtzucker, kommen wir bestimmt nachher auch noch mal hin. Also wir brauchen vollwertige Kohlenhydrate, wir brauchen gute pflanzliche Proteine und wir brauchen gute Fette. Und zwar Kohlenhydrate zwischen 50% und 60% Anteil, Fette zwischen 20% und 30% Anteil und Eiweiße ebenfalls zwischen 20% und 30% Anteil pro Tag. Und dann seid ihr auf euren 100%.
Wie darf ich mir das denn jetzt vorstellen? Weil du gesagt hast, das ist die große Katastrophe, wenn man keine Kohlenhydrate isst. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was fehlt denn da im Körper oder welche Prozesse funktionieren denn da nicht mehr gut? Was ist da die Katastrophe?
Das ist der einfachste Brennstoff, um Energie zu gewinnen. Und das ist spannend und das ist wirklich der leichteste Stoffwechselvorgang, um lebendig zu sein, um gut zu funktionieren, um gute Gehirnfunktion zu haben. Du kannst es natürlich auch erreichen, wenn dein Körper in Fettstoff wechselt, umzwitscht. Aber das ist für den Körper viel komplizierter. Und das Ding ist, dass es wichtig ist, dass wir sowohl auf der einen Seite den Kohlenstoffwechsel haben. Warum lacht ihr zwei? Und auf der anderen...
Wegen dem Zwitscht.
Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt Zwitscht?
Umzwitscht. Umzwitscht. Okay. Wir zwitschern.
Okay. Mann. Aber ihr habt es schon verstanden. Ja, also wir brauchen Kohlenhydrate und Kohlenhydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel. Und das muss ich die Balance halten. Und dann ist alles in Ordnung. Und tatsächlich, auch ich empfehle manches Mal bei Patienten, die ganz heftiges Übergewicht haben oder aber die auch einen Diabetes mellitus, also Alterszucker haben, vielleicht die ersten Wochen eher mal eiweißlastig zu essen, also tatsächlich mittags nur kleine Portionen an Kohlenhydraten, aber abends dafür mehr Eiweiße, damit sie erstmal runterkommen vom Gewicht und damit sich auch der Blutzucker schneller reguliert und es auch einfacher ist tatsächlich für die Bauchspeicheldrüse, dass sie sich erstmal erholen kann und die Insulinresistenz weggeht. Aber als Dauer niemals.
beide Luft geholt.
Genau. Also was wir jetzt quasi angesprochen haben, ist ja diese ketogene Diät, die ja auch in aller Munde momentan ist. Das heißt, keine Kohlenhydrate, kein Zucker, auch kein Fruchtzucker außer Beeren. Nüsse sind, glaube ich, erlaubt, aber relativ Fleisch- und Fischlastig. Und
Milchprodukte auch teilweise.
Milchprodukte, genau. Was passiert denn, wenn man jetzt eine ketogene Diät wirklich über einen langen Zeitraum?
Ja, das kann ich euch sagen. Das ist genau. Ganz spannend, weil das wissen die meisten Leute gar nicht, dass eben auch Fette und Proteine tatsächlich verantwortlich sind, dass sich ein Diabetes mellitus, eine Insulinresistenz bemerkbar macht im Körper. Und das ist ja eine Grunderkrankung, auf die sich ganz viele andere Erkrankungen aufpfropfen. Und deswegen ist es niemals gut auf Dauer als kurzfristige Lösung, um ein paar Kilos zu verlieren. Vielleicht schon, aber es gibt andere Sachen, die viel, viel gesünder sind. Ihr wisst schon, Intervallfasten und das dann auch tatsächlich in der ausgewogenen Zusammensetzung der Ernährung macht viel, viel mehr Sinn. Und was ich beobachte, also ich habe ja relativ viele junge Leute auch bei mir in der Praxis, die kommen, weil sie einfach wissen wollen, ob ihre Ernährung denn gut ist, die sie jetzt so an den Tag legen. Und viele kommen auch, die vorher ganz lange Metabolic gemacht haben, das ist auch eine ketogene Diät, oder die Low Carb oder No Carb gemacht haben. Und wenn ich da mir das Blut untersuche, dann nicht mir, sondern das Blut von den Menschen untersuche, dann fällt mir schon immer auf, dass sie also von dem Blutzucker Langzeitwert relativ hoch sind, schon an einem Diabetes, dass die Fettwerte nicht in Ordnung sind, dass die Leberwerte nicht in Ordnung sind. Das Spannende ist auch, dass die Leute, wenn die es mal so 2 Jahre gemacht haben, dass die auch nicht mehr abnehmen. Das ist auch ganz spannend. Die nehmen häufig dann auch wieder zu.
Wie erklärt sich denn dann trotzdem dieser Trend? Weil es gibt ja auch durchaus Spezialisten und Ärzte, ganze Bewegungen und Bücher, die dazu aufrufen, dass das eine sehr, sehr gesunde Form der Ernährung sei. Besonders auch erschreckenderweise bei akuten Erkrankungen wie zum Beispiel Krebsdiagnosen etc. wird zu einer solchen Ernährungsform geraten. Was sind denn da die Argumente oder wie kannst du die widerlegen?
Also zum einen ist Krebs keine akute Erkrankung, sondern Krebs ist eine Erkrankung, die sich über viele Jahre bis Jahrzehnte hin entwickelt. Und der Grund, warum Menschen sagen, dass eine ketogene Diät gut ist, hat damit was zu tun, weil wir schon wissen, dass auch Krebszellen sich gerne von Zucker ernähren. Und Kohlenhydrate werden abgebaut in Zucker. Und wenn eben der Körper keine Kohlenhydrate hat, dann entsteht kein Zucker und so verhungert die Krebszelle. Gibt aber auch andere Krebszellen, die alles essen können, also die einfach auch andere Quellen der Energie haben können. Das Problem ist, dass es aber auch andere Zellen in unserem Körper gibt, die sehr wohl auch Zucker brauchen, um zu funktionieren. Und man darf bei solch einer Krankheit, finde ich zumindest, nicht immer nur auf die Schwachstelle im Körper gucken, sondern muss einfach auch schauen, dass der Rest des Körpers, und das ist ein viel, viel größerer Anteil, dass man für den gut sorgt. Und ich glaube, da ist einfach so ein falscher Denkansatz auch vorhanden. Und deswegen kann ich nur empfehlen, je nachdem, was es für ein Krebs ist, sich doch auch damit auseinanderzusetzen, dass es andere Methoden gibt, von denen man sicher weiß, dass sie stimmen. Also auch im Vergleich, also wenn man sich mal solche Studien anschaut, dann ist es schon so, dass die Meta-Analysen, also die großen Studien, die viele kleinere Studien oder mehrere Studien einfach zusammenfassen und die dann letzten Endes auswertet, dann ist es ganz klar, dass eben, wir sind wieder bei dem gleichen Satz, ihr werdet ihn wahrscheinlich heute noch öfters hören, wir immer wieder bei der vollwertigen Pflanzenkost anlangen. Also es gibt zum Beispiel noch einen ganz anderen Trend, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, es gibt tatsächlich Leute, die essen 80% Kohlenhydrate und 20% Zucker, Fette und Eiweiß, also 10%, 10%. Die sind auch nicht gesund. Das finde ich auch ganz spannend. Also die sind oftmals auch Pflanzenesser, aber die essen dann unglaublich viel Obst, unglaublich viel Bananen, manchmal 20 Bananen am Tag. Und da, die haben eben solche Probleme, auch wie die Menschen, die knallhart ketogene Diät zu sich nehmen. Jetzt gibt es, also das ist der eine Trend, der ist im Moment eigentlich eher wieder so am Abflauen.
Was sind denn so typische Symptome? Also was merken denn die Menschen für ein Defizit oder wie lange dauert das, bis die was merken? Weil ich frage mich immer, ich kriege schon sehr viele Fragen auch gestellt oder auch Anmerkungen von Menschen in meinem Umfeld, die solche Sachen ausprobieren und sich gut damit fühlen. Mhm. Und dann sage ich immer, ja, aber warte mal ab. Aber dann sagen die ja, auf was sollte ich denn achten? Mhm. Wo merkt man es denn am ehesten? Ist das Müdigkeit, Schlappheit?
Ich finde es, ja, aber das sind ja alle solche Symptome, die sind unheimlich schwer zuzuordnen. Ne? Also wenn ich mir überlege, es gibt ja auch Leute, ehrlich gesagt, die essen fast nur Junkfood, Fastfood, also überhaupt nichts Gutes. Also die essen auch, man kann ja ketogene, gesunde Ernährung geht ja auch in irgendeiner Form. Also wenn du viel Gemüse zu dir nimmst, viel Salate, viel Kräuter, dann hast du wenigstens einen Anteil an pflanzlichen Substanzen, die auch zumindest so ein bisschen aufwiegen. Aber es ist ja so, dass diese Leute, die sich jetzt schlecht ernähren, die fühlen sich ja auch nicht unbedingt schlecht. Die haben ja keine Symptome.
Das ist ganz, ganz spannend. Also was ist wirklich ein Symptom, wo ich drauf achten sollte, das könnte was mit meiner Ernährung zu tun haben?
Ja,
fast alles, oder? Also ob es jetzt Schlaf ist oder Das muss man ja gar nicht augenscheinlich erstmal sehen.
Ja, genau. Deswegen ist es auch ganz schwierig mit diesen Symptomen. Also manchmal finde ich wirklich auch zuerst mal Symptome im Blut. Und das ist ja schon verrückt, wenn man zuerst Symptome im Blut findet, bevor der Mensch sagt, es geht ihm nicht gut. Also ich kann mich erinnern an einen jungen Mann, der kam und hat gesagt, ich mache jetzt schon diese Metabolic Balance Diät seit 3-4 Jahren. Allerdings muss ich sagen, ich nehme zu und nicht mehr ab. Und ich würde jetzt einfach gern mal gucken lassen, wie das im Blut aussieht und was sie dazu sagen. Und ich könnte mir vorstellen, von dem, was ich gelesen habe, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, wenn ich so viel tierische Sachen zu mir nehme. Und dann habe ich wirklich untersucht. Und dann, das war auch für mich ganz, ganz spannend, weil der hatte verheerende Laborparameter, aber hat nichts gespürt. Und so geht es im Übrigen ganz viele Menschen, die nichts spüren, weil die nämlich nicht mehr überhaupt diese Sprache des Körpers kennen. Und das ist im Gegensatz zu den Leuten, die wirklich sich gesund ernähren, da ist ja der innere Arzt, die Sprache des Körpers relativ deutlich. Die kriegen ja irgendwie sofort was. Das ist ja auch das, was häufig nervt. Also ich kenne da schon so ein paar Menschen, die sich dann schon beschweren und sagen, meine Güte, jetzt lebe ich so gesund, aber dann habe ich dieses, dann habe ich jenes, dann spüre ich das. Aber ich bin ganz sicher, dass wir dadurch, dass wir doch relativ, ja, wie soll ich sagen, dass unser Körper recht gut funktioniert und mit den Stoffen bestückt wird, die er braucht, dadurch natürlich auch die Chance hat, viel vehementer aufzutreten und einfach zu alarmieren. Pass auf, hier hast du irgendwas, was nicht stimmt. Kann ja auch Stress sein, kann ja auch vom Umfeld irgendwas sein, aber wir reagieren und deswegen ist es so schwer, die Leute spüren nichts. Und wenn die als Ziel haben, zum Beispiel junge Leute einfach abzunehmen, dann ist natürlich diese ketogene Diät insofern toll, weil die essen können ohne Ende, das ist ja das Problem, kriegen aber irgendwann, das ist auch das Spannende, die kriegen irgendwann einen unglaublichen Keeper, aber meistens geben sie es erst dann zu, wenn sie nicht mehr in dieser Phase sind, auf Kohlenhydrate.
Ja, ich habe jetzt gerade auch ein Gegenbeispiel erlebt, eine junge Frau, die sich aufgrund ihrer Hormonumstellung ganz, ganz stark mit sich beschäftigt hat, auch die diverse Ärzte und auch Heilpraktiker besucht hat und sich letztlich auch für eine solche ketogene Diät bzw. Ernährungsform, so sagt sie es, entschieden hat. Und sie ist auch dadurch, laut ihrer Aussage, erst wieder in ihre natürliche Balance gefunden hat.
Du meinst jetzt in die hormonelle Balance?
Genau, in die hormonelle Balance. Und da würde mich auch so ein bisschen der Hintergrund interessieren, weil ich echt mitbekommen habe, dort gibt es eine echte Community an jungen Frauen, die sowas von fast massiv schon dafür sprechen, dass das der einzig wahre Ernährungsweg sei, um wieder zurück in sein hormonelles Gleichgewicht zu finden. Und da das ja auch so ein Thema von uns ist, dachte ich, es ist vielleicht auch ganz spannend, mal darüber zu sprechen.
Also ich finde es immer, also was ich jetzt schon wirklich die ganzen Jahre über beobachte, ist immer, es gibt Trends und es gibt Gegentrends immer und es gibt auch dann die Bewegung, die immer sehr, sehr heftig ist und dann mit ganz viel Glaubenssätze bestückt ist und diese Menschen, die gucken dann wirklich einfach nur noch geradeaus und nicht mehr unbedingt nach links und nach rechts. Und gerade bei der ketogenen Ernährung ist es ja oft so, dass die Frauen sehr, sehr mager und hager werden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Frau das macht.
Naja, sie isst zu viel tierische Eiweiße, die hat 10 Kilo zugenommen. Also die, ja, es ist also wirklich ein Gegenbeispiel. Sie hat krass zugenommen, weil sie auch gesagt hat, es war kein Ziel von ihr, mit dieser Ernährungsumstellung Gewicht zu verlieren, sondern gesund zu werden. Und da nimmt sie auch in Kauf, dass sie einfach zunimmt, weil sie einfach sich jetzt wohler fühlt und weil ihr Hormonhaushalt wieder in Balance sei, so ihre Aussage. Und da konnte ich dann eben auch nicht wirklich was zu sagen. Deswegen interessiert mich deine Meinung dazu, was da so passiert langfristig oder was ist da mit den Hormonen?
Also das kann ich dir insofern nicht sagen, weil also wenn du eine ketogene Diät machst und wirklich keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, weiß ich nicht, wie das gehen soll, dass diese Frau zunimmt, es sei denn, sie hat irgendwie ein hormonelles Problem. Ja. Also deswegen weiß ich jetzt natürlich gar nicht, was ist denn da? Also ich denke sofort auch an die Schilddrüse, die vielleicht einfach völlig überfordert ist mit dieser Ernährung, weil die Schilddrüse braucht halt ja, ganz bestimmte Substanzen und Stoffe, die eben im Fleisch und so weiter überhaupt nicht vorhanden sind und dass sie möglicherweise in eine Unterfunktion gekommen ist. Die Unterfunktion hat dann bewirkt, dass sie Also ich kann jetzt nur mutmaßen, ja, dass sie zugenommen hat und wenn man zunimmt, dann lagert man natürlich mehr Fett ein. Wenn man mehr Fett einlagert, dann beginnt auch wieder die Östrogenproduktion und dann kommt man vorübergehend möglicherweise in ein hormonelles Gleichgewicht. Aber das kann wieder ganz gut kippen und ich denke, wenn sie dann 20 Kilo zugenommen hat, findet sie es dann wahrscheinlich gar nicht mehr gut. Also das ist immer diese Extreme.
Ja, dieses eine Beispiel, aber sie war wirklich so überzeugt davon, dass ich auch ein bisschen eingeschüchtert war, weil ich mich nicht so richtig damit auskenne, was soll ich dazu sagen oder was, dann wusste ich auch nicht. Gut, sie fühlt sich so wohl und sie ist so überzeugt und sie wollte trotzdem eine Einschätzung von mir haben und hat mich auch so ein bisschen angegriffen mit meiner Aussage, dass ich sage, okay, alle Extreme finde ich komisch. Mhm. Egal, ob es in der Ernährung ist oder mit allen Themen auf dieser Erde eigentlich. Alles, was ins Extreme geht, finde ich ein bisschen schwierig. Und so sehe ich eben auch diese Ernährungsform. Warum kann man nicht einfach ein Mittelmaß finden? Das ist doch eine vollwertige, gesunde Geschichte. Weder komplett drüber oder in die Mangelversorgung, also das Unterversorgung.
Es hat auch oftmals was mit einer Persönlichkeitsstruktur zu tun. Also, dass man solche extremen Ernährungsformen dann leben wird. Also was im Moment jetzt ganz relativ neu ist und was noch nicht so ganz viele wissen, aber trotzdem im Netz sich gerade ausbreitet und wo ich völlig geschockt bin, ist tatsächlich, dass es die Fleischdiät jetzt gibt. Also es gibt Menschen, die essen tatsächlich nur Fleisch und behaupten, sich noch nie so gut gefühlt zu haben, zeigen ihren Body, der richtig gut aussieht. Das sind natürlich die Muskeln, die machen ganz viel Bewegung. Aber eine Blutuntersuchung von diesem Typen, von diesem Mann, der das initiiert hat, ist ein Amerikaner, die zeigt schon die ersten Gefahrenmomente auf, hat sich aber ein zweites Mal nicht mehr untersuchen lassen, weil er sagt, will er nicht, weil er glaubt an diese ganzen Blutuntersuchungen nicht. Ich denke, das geht absolut nach hinten los, weil wir brauchen einfach ganz viele Ballaststoffe, wir brauchen die sekundären Pflanzenstoffe, wir brauchen die Vitamine, wir brauchen das einfach alles. Wir brauchen auch Proteine, also Eiweiß, aber im Übrigen viel weniger, als wir immer annehmen. Und wir brauchen auch Fette, allerdings die richtigen Fette. Und zum Beispiel dieses ganze Thema im Moment ist jetzt nochmal eine andere Ernährungsform, dass man ganz viel Fette essen soll, finde ich auch den absoluten Wahnsinn. Richtig ist, dass das Thema Fett ein bisschen anders beleuchtet werden soll. Also es gab ja mal so diese Richtung, No Fat, also gar kein Fett, aber da hat man auch schon verstanden, dass man keine isolierten Fette essen soll, also keine Öle, aber Avocados und Nüsse natürlich also schon.
Fett ungleich Fett, also ja, klar.
Ja, ganz genau. Und die Leute, die hören da draußen, Fett ist jetzt doch gesund, obwohl es mal nicht gesund war, wegen des Cholesterins und wegen Herzerkrankungen, die stehen da und wissen einfach gar nicht, wie sie damit umgehen können. Was ist denn jetzt richtig an dieser These? Fett ist gut. Wisst ihr es zum Beispiel? Wisst ihr?
Ja.
Was? Was ist ein gutes Fett? Also warum? Was machst du mit dieser These jetzt? Fett ist richtig gesund.
Ja klar, man muss sich fragen, welche Form von Fett? Wir haben ja verschiedene Fettsäuren, so das weiß ich mittlerweile. Also die Omega-3-Fettsäuren sind besser als die Omega-6-Fettsäuren.
Ja, siehst du, da fängt es nämlich schon wieder an. Und das zieht sich einfach durch.
Ja.
Durch das Leben, durch das Erdendasein durch. Es ist immer die Balance. Und wir brauchen sehr wohl Omega-6. Wir haben nur zu viel davon.
Okay.
Ja. Wie ist es mit Ungesättigten und Gesättigten?
Tja, da sind wir schon. Wie ist es jetzt mit dem Kokosöl? Ist das gut oder ist es nicht gut? Was meinst du, Mirachen?
Also ich bin immer bei diesen Themen die komplette Mitte, weil ich will überhaupt nicht dogmatisch sein. Und ich sage immer noch, egal welches Extrem man einnimmt, es kann nicht gesund sein. Es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Und wir brauchen nicht nur mit unserer Ernährung eine Balance, wir brauchen mit unserem Kopf eine Balance und auch mit unserer Bewegung und Beweglichkeit. Und ich glaube auch, dass es mit den Omega-3 und 6 Fettsäuren, mit den gesättigten, ungesättigten, es kommt immer auf die Menge darauf an und dass wir in Balance bleiben und dass leider unsere heutige Ernährungsform, wie wir sie so in den Supermarktregalen finden, wie wir sie vielleicht auch aus den USA vorgelebt bekommen, dass das einfach nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und dass wir da schon drauf achten müssen, mit unserer Ernährung ein bisschen gegenzusteuern und bestimmte Dinge zu vermeiden, bestimmte Dinge eben zu pushen.
Mhm. Also ich würde auch gerne die Frage so von meiner Seite her beantworten, weil also es ist völlig richtig. Also dieser ganze Hype um das Kokosöl, ich habe mich da immer zurückgehalten, weil mir war das einfach viel zu viel. A, gab es noch nicht viele Untersuchungen dazu und B, extrem, was weiß ich, 3 Löffel Kokosöl plötzlich schlucken für irgendwas, habe ich nicht verstanden, weil Tatsache ist, dass der allergrößte Anteil der Fettsäuren im Kokosöl sind gesättigte Fettsäuren. Und man weiß schon, zu viele gesättigte Fettsäuren ist nicht gut für die Gefäßgesundheit in dem Kokosöl. Allerdings sind mittellange gesättigte Fettsäuren. Und von denen weiß man schon, dass die wohl für die Gesundheit zuträglich sein können. Und von daher Kokosöl gut zum Anbraten. Gut.
Besser wahrscheinlich Mengen. Als Olivenöl zum Anbraten.
Nee, stimmt auch nicht, aber sage ich gleich noch was dazu. Aber in diesen großen Mengen ist es einfach absurd. Also Öl in großen Mengen, in richtig großen Mengen, finde ich genauso absurd wie überhaupt keine Öle, weil wir brauchen das. Also wir brauchen alle 3 Makronährstoffe, aber halt wirklich immer ausgewogen. Und deswegen nochmal zum Anbraten, gerade wer gerne Thai isst, mit Kokosöl ist unheimlich, unheimlich gut.
Ja, ja? Aber halt auch nicht mehr 3 Löffeln.
Nee, braucht man nicht, braucht auch kein Mensch. Weil, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, auch in den grünen Blättern, da sind Fettsäuren drin, Omega-3 und Omega-6, 1:1 Verhältnis. Yes. Spannend, also wenn man viele Blätter isst, Salate, grünes Gemüse, auch da haben wir Fettsäuren. Aber es gibt noch ein anderes Thema. Viele Blätter, viele Fettsäuren, Laub weiß ich nicht. Also ihr wisst schon, was ich damit meine. Aber zum Thema Olivenöl finde ich auch wichtig, noch mal was zu sagen. Olivenöl ist eine einfach ungesättigte Fettsäure, super gut erforscht, alles okay, wirklich eine ganz wertvolles Öl. Stellt sich natürlich die Frage, ist es in Ordnung, nur jetzt Olivenöl ohne Ende zu essen, weil mediterrane Kost ist ja so ist im Übrigen ein 8. Weltwunder. Die mediterrane Kost, wusstet ihr das schon? Nee, wurde jetzt so bezeichnet oder hat diese Auszeichnung bekommen. Und zwar, weil einfach man gesehen hat, dass die Bestandteile dieser mediterranen Kost wirklich die Menschen gesund erhält und dass die eben bestimmtes Alter auch erreichen und so weiter. Aber da geht es natürlich letzten Endes nicht darum, dass die jetzt eine halbe Flasche Olivenöl am Tag zu sich genommen haben, sondern die haben auch ganz viel Pflanzliches zu sich genommen und viel Gemüse, viel Oliven vielleicht auch.
Aber auch tierische Produkte, oder?
Ganz wenig. Relativ wenig. Also wenn man diese ursprüngliche mediterrane Kost anschaut, dann sind die tierischen Bestandteile einfach sehr gering. Und nicht so, wie wir das eigentlich uns jetzt so gerne zurechtschustern würden.
Sehr, glaube ich auch, überhaupt mit tierischen Produkten. Das war ja früher auch nicht so, dass das unendlich verfügbar war, sondern selbst, ich stelle mir das dann immer so schön bildlich vor, eine mediterrane Familie im Dorf, die hatten dann da eine Ziege und eine Kuh stehen, aber das heißt ja auch nicht, dass die, wenn die geschlachtet sind, waren sie weg, dann gab es halt auch erstmal keine. Oder auch die Kuh gibt ja auch nicht unendlich Milch, das heißt, man hat ja nicht für das ganze Dorf irgendwie unendlich jeden Tag Liter von Milch zur Verfügung oder Käse, das war ja ein Luxusprodukt. Und ich glaube, wenn man das mit dem Bewusstsein sieht, dann ist es ja auch nicht unbedingt das Schädlichste, wenn man das ab und zu mal konsumiert, ist natürlich nicht meine Art der Ernährung, oder ich glaube, es gibt noch eine optimalere Form. Ich selbst ernähre mich ja auch zum größten Teil vegan, und das ist ja auch deine Überzeugung, Petra, hauptsächlich pflanzlich, aber ich bin da auch nicht dogmatisch und sage, die Dosis macht das Gift. Und wenn man im ersten Schritt schon mal hinbekommen könnte, den Menschen ein Bewusstsein dafür zu kreieren, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie häufig man tierische Produkte konsumiert, dann glaube ich, haben wir schon sehr, 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 sehr großen Beitrag geleistet in der Aufklärung.
Also in der Aufklärung, aber auch für die Gesundheit dieses Planeten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, lass uns gerade noch mal reinschauen, was in so einem tierischen Produkt enthalten ist. Also wenn wir uns jetzt so ein Stück Fleisch anschauen aus der Massentierhaltung, weil das ist ja das, was am meisten verzehrt wird. Jetzt ganz abgesehen davon, dass es unserem Planeten extrem schadet. Was ist denn da drin in diesem Fleisch oder was ist denn nicht drin? Also es sind natürlich Eiweiße sind vorhanden, aber jetzt auch nicht irgendwie die größte Anzahl überhaupt, sondern du kannst mit Soja genauso viel Eiweiß essen wie auch mit Fleisch.
Halt es sind Hülsenfrüchte, oder?
Ja, genau. Also Soja ist ja eine Hülsenfrucht, ja, genau. Aber die eine der wertvollsten Hülsenfrüchte ist eben die Sojabohne. Deswegen habe ich die jetzt genannt. Die Lupine aber auch, die ist noch nicht so bekannt, aber die kommt immer mehr. Und das ist eine, die extrem nachwächst und so weiter. Aber was ist denn in diesem Fleisch von einem Rind, das in der Massentierhaltung ist, da sind zum Beispiel ganz viele Omega-6-Fettsäuren drin. Warum? Weil nämlich diese Tiere gefüttert werden nicht mit Gras draußen. Die grasen, also die essen nicht das, was sie draußen kriegen, weil im Gras, was habe ich vorhin gesagt, in den grünen Blättern, was ist da drin?
Drei.
Und Omega-6 in dem richtigen Verhältnis. 1:1. Bingo. Das essen die nämlich nicht. Die bekommen was in der Massentierhaltung? Die kriegen genverändertes
Mais
und Soja bekommen die. Das heißt also, sobald dieses Fleisch auf den Tellern von uns Menschen liegt, essen wir Fleisch mit einem Verhältnis von den Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, das katastrophal ist, weil die Omega-6-Fettsäuren haben den Drang, bei uns Menschen Entzündungen hervorzurufen. Und das ist ja auch wieder diese Grundvoraussetzung für diese Zivilisationskrankheiten, die wir eben haben. Und außerdem haben wir tatsächlich noch genmanipulierte Substanzen in diesem Fleisch. Und wir wissen heute noch nicht, was genmanipulierte Nahrungsmittel mit uns machen. Und dann haben wir noch was drin, nämlich die Arachidonsäure. Arachidonsäure ist eine Fettsäure, die nur in tierischen Nahrungsmitteln vorhanden ist. Und diese Arachidonsäure, die aktiviert zusätzlich noch die Entzündungsvorgänge. Und was ist nicht drin? Nicht drin in diesem Fleisch sind beispielsweise, was wir unbedingt brauchen für unseren Darm, für unser Mikrobiom, Ballaststoffe. Gibt es da drin nicht. Also ihr seht schon, dass eine Ernährung nur Fleisch oder Fleisch betont oder wie auch immer, kann niemals gesund für uns Menschen sein. Und um nochmal zurückzukommen auch auf dieses Thema Fette, weil Leute draußen, die sind verunsichert, die wissen jetzt gar nicht, hey, Fett soll doch so gesund sein. Die essen nämlich jetzt wieder alles an Fetten. Die essen gesättigte Fette, die essen wieder Schweine, Schmalz, weil Fett ist doch so gesund. Da ist zum Beispiel ganz viel von dieser Arachidonsäure drin, die größte Menge, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die essen einfach alles, weil sie denken, sie brauchen viel Fett. Und viel Fett und ungesundes Fett ist einfach die große Katastrophe für die Entstehung wiederum von Entzündungskrankheiten, von Herz-Kreislauf-Krankheiten bis hin zu Autoimmunerkrankungen und auch Krebserkrankungen. Punkt.
Ups, ja.
Ja.
Ja, total. Ich finde, also, ich glaube, diese ganzen Ernährungstrends und es ist ja fast schon so ein Wahnsinn, dem man irgendwie hinterhereifert, immer was Neues zu finden, hat auch so ein bisschen den Ursprung in diesem Kontrollzwang, den man vielleicht auch verspürt, wenn man in einem Ziel nacheifert. Und Ernährung ist eben das, was wir aktiv kontrollieren können. Und
also ich weiß nicht, wenn ich wirklich mal so überlege, wie das die ganze Zeit war, ich habe so das Gefühl, irgendwie, es muss jedes Jahr was Neues her. Es muss wieder was Neues her, ja, und einmal ist es die ketogene Diät, dann ist es die No Carb, dann ist es die Low Carb, dann ist es wieder die moderne Atkins, dann ist es die Steinzeit-Diät, dann ist es die High Carb Diät. Also es ist immer irgendwas Neues, es ist immer gepaart mit Diäten. Deswegen finde ich, also diesen Begriff, der gefällt mir nicht, wenn man ihn richtig übersetzt, heißt es eigentlich eine gesunde Lebensweise. Aber für uns in Deutschland heißt Diät immer Verzicht auf irgendwas. Und das ist niemals die Lösung. Die Lösung ist tatsächlich immer, eine Ernährungsform zu finden, die dafür sorgt, dass wir mit allem versorgt werden und dass es uns
aber auch dem Nacheifern einer Diät oder von der einen Diät zur nächsten zu kommen, ist ja gepaart mit der eigenen Unzufriedenheit.
Ja, und die Diäten sind meistens gepaart mit irgendwelchen Idolen. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Es ist nämlich irgendjemand, der sagt, hey, ich hab's gefunden. Diese Diät hat mich in diesen Zustand gebracht. Und es sind irgendwelche bekannten Menschen. Ne? Und dann wollen natürlich die jungen Leute, die ein Idol, die ein Vorbild brauchen, auch so sein und hängen sich dann auch dran.
Naja, da könnte man ja sagen, du bist unser Idol im Ernährungshype-Intervallfasten. Könnte man ja auch kritisch sehen, weil was sagst du denn jetzt dazu? Weil Intervallfasten, klar, das ist dein Thema, du hast den Bestseller dazu geschrieben. Also für all diejenigen, die den noch nicht kennen, schaut mal rein. Das ist übrigens keine Diät, sondern es ist eine empfohlene Ernährungsform, also wirklich geeignet für eine langfristige Ernährungsumstellung, eine Art und Weise, wie man sich ernährt. Aber da könnte man jetzt schon auch kritisch sagen, das kam ja jetzt schon auch im letzten Jahr so ein bisschen wie so ein Trend auf, weil es gibt unfassbar viele Bücher darüber und deswegen könnte man das schon auch da einreihen in diese Ernährungstrends.
Also, ja klar, weil das ist tatsächlich irgendwie Anfang letzten Jahres hochgepoppt, aber ehrlich gesagt, dieses Intervallfasten, also ich mache das schon seit über 30 Jahren, weil es gab schon mal diese Bewegung aus Amerika, diese Fit fürs Leben Bewegung, die auch immer gesagt hat, dass es wichtig ist, dass unser Verdauungssystem Ruhe braucht und Zeit braucht, auch die Bauchspeicheldrüse, dass sich unsere Zellen wieder regenerieren müssen und so weiter. Ich habe das umgesetzt mit meinen Patienten, habe einfach beobachtet, wie viele Patienten gesund geworden sind. Und für mich war das irgendwie vom Verständnis her unglaublich easy nachzuvollziehen, warum die Leute gesund geworden sind. Spannend ist aber auch gewesen, dass ich mir schon gedacht habe, auch in der Evolution gab es ja immer Zeiten, wo man gehungert hat und wo man aber auch wieder ein bisschen gefüllt hat, beides. Und das ist was uns schon ewig lange begleitet. Und Fastenzeiten sind einfach für unseren Körper immer gut, hat natürlich mit dem Nobelpreis, dass eine Fastenzeit pro Tag nach ungefähr 12 bis 14 Stunden, dass tatsächlich ein Selbstheilungsprozess in uns angekurbelt wird, eine ganz andere Dimension bekommen. Und es hat hier nichts mehr. Das ist kein Hype, es ist keine Diät, sondern es ist eine extrem gut erforschte Ernährungsweise. Und ich wünschte mir so sehr, dass dieses Trendthema damit vorbei ist und dass es wirklich zur Ernährungsvorgabe für uns Menschen wird. Weil ich habe gesehen, vor 30 Jahren, ihr Lieben, da hieß es tatsächlich, iss einen ganzen Tag und iss am besten fünfmal, achtmal, zehnmal am Tag, insbesondere wenn du krank
dauerhaft hoch.
Genau, aber das hat man Blutzuckerkranken empfohlen. Ja, die konnten es natürlich überhaupt nicht vertragen. Also das ist schon eine Absurdität und ich meine, so bin ich eingetreten in meinen Beruf, ja, dass die Leute ganz häufig essen mussten und ich habe einfach auch hingeguckt und habe Leute beobachtet. Das fällt uns im Übrigen allen sehr schwer, wenn wir irgendwie mal auf eine Spur gebracht wurden, dann mal links und rechts zu schauen und ich denke, wir sollten das tun ja, einfach, um auch offen zu sein für Dinge, die wir vielleicht nachkorrigieren müssen. Also ich für mich habe sicherlich insofern nachkorrigiert, dass ich mittlerweile den ungesättigten Fettsäuren in einer doch etwas größeren Menge, vielleicht auch in Form von Ölen, sag, da muss ich jetzt mal hingucken, vielleicht ist doch ein bisschen mehr, als ich dachte, sinnvoll. Vielleicht sind es doch 25% oder 30%, aber dafür lasst ihr mir bitte noch ein bisschen Zeit, weil das will ich einfach beobachten. Aber ich finde schon, wir müssen bereit sein, durchaus auch nachzukorrigieren. Und ich glaube, das machen wir schon. Aber diese Empfehlung dieses Intervallessens, vielleicht sollte man es nicht mehr Fasten nennen, weil Fasten heißt immer Verzicht. Also ich wäre beinahe dafür, dass man sagt, das ist die richtige Ernährungsweise. Man kann es
von der anderen Seite nochmal betrachten.
Genau, dass wir Intervallessen machen, weil das viel schöner ist. Das macht viel mehr Spaß, finde ich letzten Endes. Aber okay, die Begrifflichkeit steht jetzt erstmal. Vielleicht können wir ja dazu beitragen, dass wir sie ändern. Aber ich glaube wirklich, dass das tatsächlich die Form ist, mit der wir langfristig unglaublich gut fahren. Und wenn wir dann dieses Intervall essen oder fasten, wie auch immer, dann das noch paaren mit einer ausgewogenen, gesunden Pflanzenkost, das ist einfach toll. Und die Leute, die das gemacht haben, hallo, die werden auch richtig alt und die bleiben auch ganz lange gesund. Und die krank sind, werden wieder gesund. Ich habe das beobachtet.
Und schlank.
Ja, absolut, das finde ich auch.
Glücklich.
Das ist so. Ja, und glücklich auch. Und die sind auch noch kreativ und die können gut schlafen und.
Also
ja.
Wie war jetzt nochmal kurz deine Empfehlung der optimalen Verteilung der Makronährstoffe über den Tag?
50%. Also 50-60% Kohlenhydrate? Vollwertige Kohlenhydrate.
Beispiel?
Das heißt Vollkorn. Also Thema Gluten brauchen wir jetzt hier nicht zu besprechen,
aber
weil ich bin auch nie auf den
Basmati-Reis?
Ich bin aber auch nie auf diesen Gluten-Hype aufgesprungen, weil im Moment wird gerade was anderes diskutiert, was möglicherweise die Unverträglichkeit vom Weizen ausmacht, ein bestimmtes Enzym, das bestimmte Sachen hemmt und das möglicherweise in unserem Bauch eben dieses Unwohlsein anrichtet. Vielleicht ist es gar nicht das Gluten, sondern eben dieses Enzym. Deswegen, aber ich habe gesagt vollwertig und ich meine Vollkorn, deswegen kein weißer Basmati-Reis, aber Mira, bei uns gibt es auch eigentlich so gut
wie
keinen.
Nein, es gibt so leckeren Naturreis, wir kochen auch manchmal
so
roter Reis,
genau.
Schwarzer Reis, genau, ja, also es ist wirklich, wenn man die Augen mal aufmacht im Supermarkt, es gibt unfassbar viele tolle Produkte, die es sich lohnt auszuprobieren, auch wenn vielleicht die Kochzeit mal ein bisschen länger ist. Aber mein Gott, also es schmeckt super gut. Ich kenne das gar nicht mehr, weißen Reis zu Hause zu kochen, ehrlich gesagt. Und aber Kartoffeln, oh Gott, ich bin ja auch so ein Kartoffelkind.
Lecker.
Aber Kartoffeln,
oh,
super.
Mira, da muss ich dir was erzählen. Ich glaube, das wissen viele von den Zuhörern auch noch nicht. Weil die Kartoffeln, die werden ja immer mal so ein bisschen schlecht geredet. Die sind nicht so gut.
Verstehe
und
sowas. Ich nicht.
Ich auch nicht. Also zum einen schmecken die. Machen wir. Mache ich mit. Zum einen schmecken ist, ich finde ja Kartoffeln wunderbar, ja, tun meinem Bauch auch gut. Im Übrigen ist es ja das Heilmittel für Bauchprobleme und Magenprobleme überhaupt. Aber man sagt ja wegen der Kohlenhydrate, dass es überhaupt nicht gut ist. Aber wenn wir jetzt eine Pellkartoffel kochen, die abkühlen lassen, dann verändern sich die Stärkemoleküle und werden zu einer sogenannten resistenten Stärke. Und diese resistente Stärke ist das beste Futter für die besten Darmbakterien bei uns, weil die werden dann nämlich angefüttert und die können sich dann ausbreiten und dann bekommt man eine gesunde Darmflora, eine gesunde Darmfunktion, gesundes Mikrobiom, gesundes Immunsystem und wir können die Kartoffel essen. Und du kannst sie auch noch mal warm machen, die Kartoffel, weil diese resistente Stärke verändert sich nicht.
Genial.
Das Gleiche ist im Übrigen bei der Nudel. Bei der Vollkornnudel.
Vollkornnudeln.
Ja,
mhm.
Genau, klar, Vollkornnudel. Aber es gibt hier außer diesem Getreide gibt es auch noch die Pseudogetreide-Dinge. Die sind da Quinoa, Amaranth, Thierse, Buchweizen, auch das ist super, super schön. Und wegen Reiskochen, weil du vorhin gesagt hast, ja, es dauert dann vielleicht mal ein bisschen länger. Ich habe zu Hause meinen Reiskocher. Wisst ihr was? Ich mache dann
den
Reis.
Der macht das ganz alleine.
Ja, ich setze den Reis auf und irgendwann ist er fertig und da brennt nie was an und es schmeckt immer gut und er hat immer, also die perfekte Körnigkeit und Konsistenz.
Ja. Also 50% von den vollwertigen.
50-60.
50-60.
Ja, und dann 20-30% Proteine, also Eiweiße, insbesondere aus Hülsenfrüchten und aus Nüssen kommend, ja, und 20-30% Fette. Und damit sind wir gut bestückt. Auch wieder die Nüsse.
Hülsenfrüchte, aber auch dann Soja ist auch kein Problem.
Soja ist überhaupt kein Problem. Ja. Also es kursiert immer noch kursiert immer noch, aber die ist jetzt schon so oft widerlegt. Ja, und ich finde, aber ich sage es gern nochmal, Soja ist eine super tolle Hülsenfrucht. Die Phytoöstrogene in der Soja sind für uns allesamt gut, weil sie helfen unserem Körper, dass der sich für die gesunden Östrogene in irgendeiner Form entscheidet und weniger von den schlechten herstellt. Und deswegen esst um Gottes Willen Soja, aber natürlich am besten Bio. Im Übrigen sowieso alles. Genau. Alles aus Bio-Anbau kontrolliert.
Mhm. Ja, sehr schön. Ja, wenn ihr noch Inspiration dazu braucht, wir haben ja auch ein Buch gemeinsam kreiert, das ist ja deine Gesundheitsformel, da hast du ja eigentlich all das auch nochmal beschrieben, welche Anteile der Ernährung oder sagen wir mal die Basics hast du da beschrieben, was man da so machen kann, wie das nochmal genau ist mit den Fettsäuren, wie das da nochmal ist mit Säure-Basen-Balance, also deine, eigentlich hast du da das ganze Basiswissen kompakt mal so zusammengefasst. Unter anderem haben Samira und ich ja auch da in der 10-Tage-Challenge mitgeholfen. Und da gibt es auch super leckere Rezepte drin, die auch eigentlich genau deine Lieblingsrezepte sind, liebe Petra. Wo man auch sagen kann, diese Rezepte, die erfüllen ja auch genau die Kriterien, die du als eine gesunde Ernährungsweise empfehlen würdest, richtig?
Das ist eigentlich das, was wir immer essen. Also wir kochen ja auch ganz viel zusammen und du, Mira, bist ja eh die Kreative, was das Kochen anbelangt. Aber wenn du schon mal dabei bist, unsere Bücher hier vorzustellen, vielen Dank, dann stelle ich jetzt das nächste Buch vor, das jetzt kommt, weil das ist ein Buch, das da steht auch Mira draußen drauf, das ist ein Buch von Dr. Petra Bracht und Mira Flatt, das ist das Kochbuch zum Intervallfasten. Ja. Und da hat sich Mira Linchen wirklich ausgetobt und hat nämlich genau nochmal extrem gute Rezepte zusammengestellt, also immer das, was wir halt essen, mit dem, wie ich das gerne hätte und wie es gesund ist, dass ihr versorgt seid mit all den wichtigen Nährstoffen über den Tag, dass es euch gut geht, dass ihr den Darm wirklich hegt und pflegt damit. Und das Buch kommt am 1. Juli kommt es raus.
Und das Besondere ist ja auch, dass die liebe Petra zu den Rezepten in diesem Buch einen sehr, sehr wichtigen Gesundheitstipp hinzugefügt hat. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Kochbuch, sondern man lernt auch immer noch etwas dazu, warum das jetzt einen positiven Einfluss auf deine Gesundheit haben kann oder warum es wichtig ist, diese oder jene Produkte zu konsumieren, was die enthalten und auch noch einen schönen zusammengefassten Kompaktteil nochmal über das Intervallfasten. Also wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben, wir alle drei leben tatsächlich auch nach dieser Ernährungsform und wir leben sie wirklich mit Leib und Seele, mit Herz und da hat die liebe Petra das nochmal zusammengefasst, die ganzen Vorteile. Das alles findet ihr in diesem Kochbuch und das heißt, das Intervallfasten-Kochbuch.
Nee, das Kochbuch zum Intervallfasten.
Das Kochbuch zum Intervallfasten.
Ganz genau.
Ab Juli erhältlich im Gref und Unser Verlag kommt das heraus. Und würde uns total freuen, wenn du dir das mal anschaust.
Genau. Ja, Samirachen, hast du noch irgendwie eine Frage zum Thema Ernährung oder war das jetzt erstmal relativ viel und komplex oder was meinst du?
Also was ich immer noch extrem spannend finde, ist das Thema Fruchtzucker.
Oh.
Vielleicht können wir das nochmal kurz anreißen. Dass Zucker nicht gesund ist, das wissen wir alle. Mhm. Haushaltszucker, weißer Zucker, brauner Zucker ist jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Aber wie sieht es mit dem Fruchtzucker aus?
Tja, der wird ja extrem verteufelt.
Genau.
Und das hat was damit zu tun, dass tatsächlich es eine synthetische Variante gibt oder eine chemisch hergestellte Variante oder ein Extrakt, und zwar diesen Mais-Sirup, der besteht aus Fruchtzucker. Und Fruchtzucker einfach isoliert ist tatsächlich große Katastrophe, weil Fruchtzucker wird abgebaut in der Leber zu Neutralfetten, zu den Triglyceriden. Und wenn wir zu viele davon haben, dann lagern die sich einfach frecherweise in der Leber ab. Und das führt dann zu der Fettleber. Unter denen im Übrigen tatsächlich in Deutschland die über 50-Jährigen zu 50% leiden. Also 50% der 50-Jährigen haben in der Regel eine Fettleber. Mhm. Und das ist natürlich nicht gut, weil diese Leber, also diese Fettzellen, dann natürlich die normalen Leberzellen verdrängen und so weiter und so fort. Fruchtzucker aber in der Normalform, also im Obst, auch in einigen Gemüsesorten, auch in der Süßkartoffel, glaube ich, ist auch vorhanden. Fruchtzucker in der Form von der natürlichen Zusammensetzung her ist überhaupt nicht gefährlich, weil dieser Fruchtzucker kommt einfach viel, viel langsamer in den Körper, viel langsamer in die Leber. Und die Leber kann das sukzessive abbauen, sodass keine Triglyceride überhaupt in der Fettleber angelagert werden und es dadurch auch nicht zu einem Insulinanstieg kommt. Man dachte ja früher immer, dass nur der ganz normale Zucker, also der weiße Zucker, die Glucose dafür verantwortlich sei, dass Insulin angetriggert wird. Man weiß heute, dass es auch was mit den Triglyceriden zu tun hat und aber auch was mit den Proteinen. Ganz spannend, mhm. Oder?
Es gibt doch auch tatsächlich so eine, ich sage die ganze Zeit tatsächlich, muss ich mal abgewöhnen, es gibt doch eine Ernährungsform oder auch eine Ernährungsdiät, die fast ausschließlich Obst ist. Gibt's das?
Ja, habe ich doch vorhin gesagt. Das ist ja diese 80-10-10.
Ah, und das ist doch aber eigentlich, obwohl der Fruchtzucker jetzt nicht gefährlich ist, aber auch irgendwie problematisch.
Aber Süße, jetzt die Frage kannst du dir eigentlich selbst beantworten.
Ja, ich wollte es einfach nochmal wiederholen.
Genau, was machen diese Leute, die essen jetzt zwar Obst, was in so, also als Ganzes viel, viel ungefährlicher ist als der isolierte Fruchtzucker. Aber die essen nur Kohlenhydrate.
Entschuldigung, genau.
Die essen nämlich keine und damit haben die auch keine ausgewogene Ernährung und da ist es nämlich auch nicht gesund.
Ja.
Ja, und da sind wir wieder, da schließt sich auch der Kreis. Und das finde ich gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast, ja, weil es gibt ja auch solche Leute, die dann gedacht haben, sie machen es damit richtig, aber sie haben es damit nicht richtig gemacht.
Die Balance of Life, wie immer.
Balance of Life, ja.
Das finde ich das Schöne auch am Intervallfasten, weil es entspricht einfach dem natürlichen Modus, den wir so haben. Also wie wir von unserem Kopf funktionieren, von unserem Darm, von der Aktivität, wie die Energie verteilt wird beim Essen, beim Nicht-Essen. Das macht einfach, finde ich, ganz, ganz viel Sinn. Und wenn man sich da ein bisschen eingegroovt hat, dann hat es einfach die maximalen Vorteile, gesund zu bleiben.
Ja, wobei man auch sagen kann, glaube ich, das ist genauso wie der Kritikpunkt einiger Menschen, die total Veganismus angreifen als Ernährungsform, kann man natürlich auch im Intervall essen natürlich auch Fehler machen. Also wenn man dann sagt, ich esse im Intervall, aber während ich esse, komme ich auch nicht auf meine ausgewogene Pflanzenkost beziehungsweise auf meine ausgewogene Ernährung von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, ja, dann kann das natürlich sich auch irgendwie langfristig auch negativ auswirken. Also es kommt immer drauf an und ich glaube, da sollte man das auch irgendwie realistisch in den Kontext einordnen und auch über die Diäten und die neuen Trends einfach mal mit einem sehr bewussten Kopf drüber nachdenken, ob das sein kann, ob das logisch ist, was da verlangt wird und ob das Sinn macht, wie der Körper da funktioniert. Und ich glaube, wenn man da auch wieder mit dem richtigen Bewusstsein dran geht, kommt man sehr schnell auf das Ergebnis, dass es doch der Mittelweg der richtige ist, nämlich dass man von allen Makronährstoffen die Waage braucht, beziehungsweise die richtigen Anteile.
Ja, vor allen Dingen, was wir noch gar nicht besprochen haben, wenn wir von allen Makronährstoffen die richtige Menge haben, haben wir auch die richtige Anzahl von Mikronährstoffen, weil die fehlen uns nämlich auch. Und deswegen haben auch ganz viele Leute so einen Mikronährstoffmangel. Und das ist natürlich auch wieder Katastrophe für den gesamten Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und dann wollte ich noch was sagen, ich muss halt immer wieder dieses Intervall essen, fasten, wie auch immer. Es fasziniert mich deswegen auch so gut, weil wir haben auch noch die Möglichkeit zu variieren. Also es gibt ja die Leute, die wollen dann halt gerne lieber frühstücken oder wollen am Wochenende frühstücken. Wir können es einfach so wirklich einteilen, wie wir das brauchen. Und wenn wir einen Tag mal halt nicht wirklich diese 16 Stunden einhalten, ist es auch nicht furchtbar, sondern what to do, ja. Am nächsten Tag starten wir einfach wieder von vorne durch und ja, haben dann wieder diesen Effekt. Das ist einfach grandios und es ist nicht so mit schlechtem Gewissen bestückt.
Die Ausnahmen bestätigen die Regel und genau. Wenn es so ist, dann darf man sich das auch gönnen und genießen in dem Moment. Aber ich glaube, wir haben heute schon jede Menge neue Informationen bekommen, warum der eine Ernährungstrend nicht der wahre ist und Cherrypicking ist auch nicht das wahre. Also man kann nicht nur sich die Proteine oder das Fett raussuchen und die Kohlenhydrate hinten runterfallen lassen, sondern die Balance macht...
Macht ein gesundes Leben, ein glückliches Leben und überhaupt.
Ganz genau.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Petra, für diese Aufklärung, für dieses wahnsinns geballte Wissen, was wir jetzt gerade hier besprochen haben. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen vielleicht sogar lohnenswert, das Ganze nochmal von Anfang auf Play zu drücken und einfach nochmal anzuhören. Ich werde das jetzt auch gleich nochmal im Nachgang tun und vor allem ganz vielen Menschen empfehlen. Das heißt, wenn du vielleicht auch jemanden kennst, der einer solchen neuen Diät verfallen ist und einfach ein bisschen aufklären möchtest oder helfen möchtest, das wahre Wissen, oh Gott, das hört sich an, das einzig wahre Wissen, nein Quatsch, aber einfach so ein bisschen aufzuklären, weil du sagst, hey, das macht total viel Sinn, ich möchte gerne dabei helfen, dass dieses Chaos aufhört, diese Unsicherheiten verschwinden, dann teile doch einfach mal unseren Podcast. Du kannst ihn super gerne weiterempfehlen an deine Freunde, an Bekannte, an Familie. Du kannst uns auch gerne folgen auf Instagram, fajo_official, da findest du uns. Und wir haben auch heute einen Podcast-Post, da kannst du fleißig Fragen stellen, uns vielleicht von deinem Werdegang erzählen. Wie erlebst du diese Ernährungstrends? Hast du vielleicht schon was ausprobiert? Wie hast du deine Balance gefunden? Und wir freuen uns total auf Interaktion, auf neugierige Fragen und vor allem freuen wir uns auf den nächsten Podcast.
Genau, und vielleicht kommt ja auch noch durch deine Inspiration der ein oder andere Ernährungstrend auf, den wir das nächste Mal dann kritisch unter die Lupe nehmen kommen. Gibt ja noch so ein paar Ernährungstrends am Sterne, die wir uns mal anschauen können.
Ja, es hat mir viel Freude gemacht. Spürt einfach so ein bisschen nach, was wir da jetzt alles gesagt haben und es hat ja auch ganz viel mit Logik zu tun und wie wir was fühlen. Vielleicht fühlt ihr jetzt irgendwie, dass ihr eine Antwort auf viele Fragen gefunden habt und dann startet ihr halt mit den Antworten durch.
Ja, und fühlt in euren Körper hinein und schaut, das ein oder andere Lebensmittel oder der ein oder andere Ernährungstrend euch gut tut oder vielleicht auch nicht gut tut und wie euer Körper und euer Geist auf euer Essen und auf euer Essverhalten reagiert.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, dass es euch gibt, denn ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich und es ist einfach echt, echt toll, dass ihr so viel Interesse habt an so vielen gesundheitsbringenden Themen und wir freuen uns total auf deine Nachricht und auf deinen Input. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis ganz bald. Ciao.